ARD.
Hallo, herzlichen Glückwunsch.
Danke, 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 danke.
Also, ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen noch aufgepeitscht. Ja, das war jetzt einfach die Geburt, Leute. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen jetzt? Ja, ich bin sprachlos.
Y-Kollektiv. Der Podcast. Immer zuerst in der ARD-Audiothek.
Jedes zehnte Kind wird heute als Frühchen geboren. Laura war eins davon.
Ja, ich wurde in der 26. Schwangerschaftswoche mit 800 Gramm geboren und war 34 Zentimeter groß.
Laura ist heute 30 und hat gerade einen Antrag auf Schwerbehinderung gestellt. Nicht wegen einem Autounfall oder einem plötzlichen Schlaganfall, sondern weil sie zu früh auf die Welt kam.
Also ich weiß eigentlich seit bestimmt 10 Jahren gar nicht mehr, wie es ist, mal so richtig fit zu sein.
Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Hä? Das wächst sich doch irgendwann einfach raus. Aber Spoiler Alert, nope. Hi, ich bin Jenny Zimmermann, Reporterin beim Y-Kollektiv. Und als ich davon zufällig gelesen habe, dachte ich mir, what the fuck? Warum habe ich davon noch nie was gehört?
Man muss zum Hintergrund wissen, dass es die Neonatologie, so wie wir sie heute betreiben, eigentlich erst seit Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre gibt. Erst seit dieser Zeit überleben diese Patienten überhaupt im größeren Stil.
Die ersten dieser Babys sind heute erwachsen. Und turns out, der Preis für ihr Überleben zeigt sich erst heute, Jahrzehnte später.
Es handelt sich in der Tat um eine neue, bisher unbekannte Patientengruppe, die in den nächsten Jahren zunehmend auf die Erwachsenenmedizin zukommen wird.
Ich frage mich, was sind das für Spätfolgen? Und was heißt das für die Medizin? Einmal Frühchen, immer Frühchen? Ich begleite Laura mehrere Monate, spreche mit ÄrztInnen und frisch gebackenen Eltern und ich nehme euch mit zu einer echten Geburt.
Ja, ich bin jetzt hier auf dem Weg nach Hamburg, in die Uniklinik. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Ich habe mir noch mal ein paar YouTube-Videos angeguckt, damit ich im Kreißsaal nicht umkippe. Und würde euch jetzt mal mitnehmen. Let's go.
Das hier ist kein normales Interview. Ich darf heute in der Uniklinik Hamburg bei einem geplanten Kaiserschnitt eines Frühchens mit dabei sein. Ich treffe Oberarzt Dr. Lange.
Hallo, Zimmermann. Hallo,
hallo.
Freut mich.
Ich auch.
Wir sind heute hier verabredet. Also
genau.
Wir machen hier heute, oder?
Genau, wir sind ja hier auf der Früh- und Neugeborenen-Intensivstation und haben nachher eine Erstversorgung von dem Kind in der 28. Schwangerschaftswoche. Da würde ich Sie mitnehmen und dann können Sie gerne auch noch bei unseren Patienten die Kängurupflege anschauen.
Wir laufen zum Erstversorgungsraum direkt neben dem OP-Saal. Hier ist es hell und weniger klinisch, als ich dachte.
Hier sind so drei kleine Tische, würde ich sagen, mit ganz vielen Gerätschaften und Handtüchern drauf. Und wir warten jetzt hier auf ein Kind, das jetzt gerade mit einem Kaiserschnitt auf die Welt kommt.
Und dann geht alles viel schneller als erwartet. Die Hebamme bringt das Baby rein, es wird in eine Plastikfolie gewickelt, kriegt ein kleines Mützchen auf und wird unter eine Wärmelampe gelegt. Ah, I see, deswegen die sommerlichen Temperaturen hier.
Ja, für das Neugeborene oder Frühgeborene so eine kleine Schocksituation. Jetzt waren es wochenlang und monatelang 37 Grad, warmer Whirlpool, alles beschützt, Licht gedämpft, Geräusch gedämpft. Und deswegen versuchen wir uns einfach sehr, sehr ruhig zu verhalten, um den Kindern das Ankommen zu erleichtern.
Und das ist ja jetzt also schon noch so sehr blau und blass, oder?
Mhm. Sehen wir auch an der Sauerstoffsättigung, die wir messen.
Boah, ich sag's, wie es ist. Ich war super schockiert, wie blau das Kind war. Wurde mir da schwindelig? Vielleicht. Alle anderen wirkten aber auf jeden Fall so, als wüssten sie genau, was zu tun ist.
Hallo, herzlichen Glückwunsch.
Danke, 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 danke.
Herzlichen Glückwunsch.
Sagen Sie doch mal zu Ihrem Sohnemann einfach Hallo, legen Sie die Hand schön flach auf den Brustkorb auf und sagen einfach mal Hallo.
Hallo, kleiner Mann.
Möchten Sie die Nasenschnur abschneiden?
Stimmt, oder?
Ja, 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 dazu, oder?
Ja.
Dazu machen wir das jetzt als Erstes.
Herzlich willkommen in dieser Welt, Fritz. Ein Magic Moment. Und ich sag ehrlich, ich kam mir maximal fehl am Platz vor. Wichtig ist für das Baby jetzt
der frühe Kontakt zwischen Mutter und Kind. Deswegen fahren wir jetzt nach der Erstversorgung hier mit dem Kind, mit der Atemhilfe gemeinsam in den Kreißsaal. Und die Mama kann ihren Sohn dann auch auf den Arm nehmen, kuscheln.
Mit 36 Wochen kratzt Fritz knapp an der Frühchengrenze von 37. Eine normale Schwangerschaft dauert so 40 Wochen und ich finde auch, er sah schon fast fertig aus.
Also, ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen noch aufgepeitscht von dieser Erstversorgung. Also die Ärzte und Ärztinnen sind auf jeden Fall zufrieden. Ja, das war jetzt einfach die Geburt, Leute. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen jetzt? Ja, ich bin sprachlos. Memorize the bathwater, memorize the air. There'll come a time I wanna know I was here. Names on the door frames, inches and ages. Handprints in concrete at the softest stages.
Wie wichtig der frühe, intensive Kontakt zur Mutter ist, weiß man erst heute, auch durch die Spätfolgen von Ex-Frühchen wie Laura. Sie kam 3 Monate zu früh zur Welt und wurde direkt nach der Geburt von ihrer Mutter getrennt. Nur wenige Stunden am Tag durfte die zu Besuch kommen. Heute treffe ich sie zum ersten Mal.
Ja, ich wurde in der 26. Schwangerschaftswoche mit 800 Gramm geboren und war 34 Zentimeter groß. Meine Mutter hat immer gesagt, ich habe 3 Stücke Butter gewogen. Ja, ich habe ungefähr ein halbes bis dreiviertel Jahr, da bin ich mir nicht so ganz sicher, im Inkubator gelegen.
Laura hat kurze Haare, viele Sommersprossen und trägt einen Adidas-Hoodie. Dass sie ein Frühchen war, hätte ich ihr nie angesehen. Auf einer Parkbank in Berlin schauen wir uns ihr kunterbuntes Babyalbum an.
Wow, das ist ein richtiges Fotobuch.
Wow, so richtig kitschig
auch. Du hast wirklich einen ganz, ganz kleinen Kopf, so ganz mini.
Ja, ganz schön sweet. Ja, ich finde halt, ich habe manchmal auch so was Puppenartiges irgendwie. Also ich finde, manchmal sehe ich gar nicht aus wie so ein echtes Baby, sondern ich könnte auch einfach so eine kleine Mini-Puppe sein.
Stimmt, ja.
Ja.
Krass, und du bist wirklich an ganz vielen Kabeln angeschlossen.
Ja.
Und in so einem Glaskasten.
In so einem Glaskasten, genau, ja.
Laura sieht viel kleiner aus als das Baby, das ich gesehen habe. Erstmal scheint sie keine bleibenden Akutschäden, wie zum Beispiel eine Spastik, davongetragen zu haben. Aber mal ehrlich, 800 Gramm, monatelang von der Mutter getrennt, also das muss doch auf kurz oder lang Auswirkungen haben.
In meiner Kindheit war es halt so, ich war zwar häufig krank, aber ansonsten habe ich jetzt auch nicht so wirklich ein Riesenproblem gehabt. Also so Anfang, Mitte 20, diese geringe Belastbarkeit, die einfach immer mehr so in den Vordergrund trat. So mittlerweile kann ich unterscheiden zwischen ich bin müde und ich bin erschöpft, aber das ist so ein Dauerthema. Also ich weiß eigentlich seit bestimmt 10 Jahren gar nicht mehr, wie es ist, mal so richtig fit zu sein. Also ich glaube, ich habe in den 10 Jahren vielleicht 1-2 Tage gehabt, wo ich mal aufgestanden bin und dachte, okay, krass, so fühlen sich Menschen, die einfach aufstehen und eine gewisse Energie haben und irgendwie wach sind. Wild. Das ist ja ein total geiles Lebensgefühl. So.
Erstmal verläuft Lauras Leben normal. Sie macht eine Ausbildung als Erzieherin, arbeitet in der Schule. Heute ist ihr Leben aber ein anderes als das von Gleichaltrigen.
Allen voran tatsächlich die hohe Infektanfälligkeit. Also wenn im Raum nebenan quasi jemand hustet oder in meiner Gruppe jemand hustet, dann weiß ich, ich werde es auch demnächst tun. Also ich brauche halt im Gegensatz zu anderen extrem viele Pausen und muss quasi auch so ein bisschen mein Leben danach planen.
Und was passiert dann, wenn du das falsch einschätzt?
Ja, wenn ich das falsch einschätze, dann haut es mich eigentlich komplett um. Ich habe dann das Gefühl, ich hätte Fieber, aber ich habe keins. Und ich fühle mich einfach, als wäre ich einen Marathon gelaufen und vom LKW überfahren worden.
Aus einer Erkältung wird bei Laura oft eine Bronchitis. Mittlerweile hat sie eine chronische Lungenentzündung und hat jetzt sogar einen Schwerbehindertenausweis beantragt. Ihre größte Leidenschaft, den Fußball, musste sie bereits aufgeben.
Das war für mich so ein Gefühl von Freiheit. Was aber leider nicht mehr möglich ist im Moment aufgrund meiner chronischen Lungenerkrankung infolge der Frühgeburt.
Wie ist das für dich?
Ja, frustrierend, würde ich sagen. Es ist frustrierend.
Dazu kommen bei ihr eine ADHS und wiederkehrende Depressionen. Aber ist das jetzt wirklich noch die Frühgeburt oder einfach schon das Leben? Ich habe den Eindruck, dass da bei Laura noch so ein riesengroßes Wirrwarr herrscht und jemand mit so roten Fäden mal Klarheit reinbringen müsste.
Und letztendlich hat mein Mann mich dann halt darauf gebracht, der irgendwie meinte, okay, komm, also er kann sich nicht vorstellen, dass das mit dem ständig krank sein, dass das einfach so ist. Er kann sich schon vorstellen, dass es da irgendwie einen Grund gibt und mit der Frühgeburt zusammenhängt. War auf jeden Fall emotional ein Gamechanger bei mir, dieses Ding mit der Frühgeburt. Und es gab halt plötzlich eine Antwort. Also ich bin durch diese Tür gegangen und war plötzlich in so einer anderen Welt eigentlich.
Laura sucht nach Behandlungsformen. Immer wieder kommen dabei Fragen zur Frühgeburt auf, die sie nicht beantworten kann. Auch weil ihre Mutter bereits verstorben ist.
Und dann habe ich einfach mal ein bisschen rumgegoogelt und bin irgendwie beim Bundesverband Das frühgeborene Kind über diesen Arbeitskreis gestolpert.
Laura meldet sich bei einer Selbsthilfegruppe des Bündnis Frühgeburt an und kriegt dort den lebensverändernden Hinweis. Es gibt die Möglichkeit, die eigene Krankenakte einzusehen.
Okay, und was hast du da jetzt sozusagen gelesen? Also
ich habe rausgefunden, weshalb ich zu früh geboren wurde. Ich habe rausgefunden, dass ich eine Frühgeborenen-Gelbsucht hatte. Ich habe eine Koffeintherapie bekommen. Ich hatte eine abgelöste Netzhaut. Also ich habe total viel spannende Sachen einfach erfahren. Ich fand einfach generell, also was mich einfach sehr berührt hat, waren eigentlich alle Kommentare dazu, wenn meine Mama da war, dass sie mich gebadet hat oder dass sie mich gefüttert hat oder dass meine Oma auch mal da war. Das war einfach sehr herzerwärmend.
Und was hat das jetzt für dich so verändert, so viel noch zu erfahren?
Also es ist so, ich habe es halt gelesen und ich weiß das jetzt einfach alles. Also ich weiß, das ist nicht irgendwie eine Geschichte, die sich jemand ausgedacht hat oder so. Das hat wirklich einen krassen Background. Und da haben sich Leute echt richtig viel Mühe geben müssen, dass sie mich so gut haben durchbekommen. Ne? Und gleichzeitig war ich irgendwie am Heulen, weil ich halt wusste, okay, ich kann es mit meiner Mama nicht mehr teilen. Ich konnte quasi von da unten sozusagen sogar auch sehen, in welchem Zimmer sie verstorben ist. So, mein Leben hat hier irgendwie begonnen, ihrs hat dort geendet. Und ich weiß, ich habe die ganze Rückfahrt im Zug habe ich eigentlich mit Heulen verbracht. Das weiß ich noch irgendwie so.
Über die Selbsthilfegruppe stößt Laura dann auch auf eine Studie der Uniklinik Hamburg. Da waren wir ja eben schon. Nach der Geburt treffe ich dort die Studienleiterin Dr. Perez. Ich habe sie direkt gefragt, was sie von Lauras Symptomen hält. Berichten das auch andere Frühgeborene?
Da kann man, glaube ich, bei Laura sagen, dass sie schon einiges berichtet hat über ihren Gesundheitszustand, die durchaus zu dem passen, was wir auch von anderen erwachsenen Frühgeborenen hören. Also das war jetzt überhaupt keine Ausnahme, sondern eher so ein bisschen das, was wir häufiger hören.
Ist das jetzt alles handfest? Ist das alles geraten oder ist es so der Mittelbereich, sage ich jetzt mal?
Ja, ich glaube, es ist beides. Es gibt Langzeitfolgen der Frühgeburtlichkeit, das ist auch definitiv anhand der Datenlage so abzulesen. Und das kann man sich ja auch vorstellen, dass wenn man 8, 10, 12, 14 Wochen zu früh auf die Welt kommt und das Gehirn unreif ist, und das sind eben zum Teil sehr viel subtilere Defizite, die auch gar nicht so ohne weiteres zu erfassen sind. Aber dass die da sind, ich denke, das ist unbestritten.
Okay, ich möchte diese Selbsthilfegruppe jetzt mal kennenlernen und wissen, welche Probleme haben andere Betroffene? Wir treffen uns zum Videocall.
Seid ihr da?
Ja. Ja.
Wie fangt dieser Call an?
Mit der Vorstellungsrunde.
Genau, meistens stellen wir uns alle einmal vor.
Okay. Mhm.
Ja, mein Name ist Benjamin, ich bin 43 Jahre alt. Ich bin geboren als extremes Frühchen mit 920 Gramm und 32 Zentimetern.
Ich bin Alice, ich bin 44 und ich bin in der 33. Woche geboren mit 1100 Gramm. Und mein Päckchen ist eben, dass ich meine Zwillingsschwester verloren habe, wo ich oft denke, oder sagen wir mal so, ich hatte eine Überlebenschance von 5%.
Alle zwei Monate wird sich hier ausgetauscht. Heute mit dabei Ingenieur Benjamin und Sozialarbeiterin Alice. Auch die beiden lagen mehrere Monate im Brutkasten. Alice berichtet wie Laura von schnellerer körperlicher Erschöpfung, aber auch von psychischen Auswirkungen.
Du hast, glaube ich, gesagt, Trennung bedeutet Sterben für mich.
Man hat es eben so erfahren, also der Zwilling war weg, man war alleine, man stirbt vielleicht, ist schwierig. Auch nur zu Jugendzeiten und so, immer diese Suche. Und ich habe es nicht geschafft, diese Beziehungen so aufzubauen und zu halten. Und habe ich immer gefragt, ja, warum? Ja, vielleicht irgendwie dieses Gefühl, so nicht so ganz reinzupassen. Hm. Immer so in die Welt vielleicht oder in Situationen oder in Gruppen.
Angst vor Kontrollverlust, vor Trennung, der Wunsch nach Sicherheit und nach Beziehung.
Warum, wieso, weshalb kommt die Angst? Und man findet halt nichts. Und irgendwann sehen auch die Therapeuten ein, dass das dann als logischster Weg noch überbleibt.
Und das ist ja auch irgendwie logisch, wenn du da als unfertiges, Frühgeborenes auf die Welt kommst und dich mit ganz anderen Dingen beschäftigen musst, wie ich muss jetzt alleine atmen und kann das gar nicht. Ich kann mich jetzt nicht binden an meine Mama und meine Bindungsperson hier direkt finden, sondern muss das alles körperlich machen. Ja.
Dafür, dass wir uns erst seit 5 Minuten kennen, diven wir schon ganz schön deep. Immer wieder sehe ich Kopfnicken und merke, den dreien tut es richtig gut, dass sich jemand für ihre Spätfolgen interessiert.
Mich würde noch interessieren, wie ihr euch so medizinisch aufgehoben fühlt.
Oh, das ist die Frage, da können wir den ganzen Podcast drüber machen.
Ja. Also meine Highlight-Situation war vor 3 Jahren in der Reha, als ich einem Arzt, dem Oberarzt, Chefarzt, wie auch immer, und er mich dann fragte, wann ich denn geboren wäre. Und als ich sagte, in der 26. Schwangerschaftswoche, schaute er mich an und sagte, nö, das kann nicht sein. Und wie gesagt, der Klassiker bei mir ist halt irgendwie, sie sind noch so jung und das wird schon alles. Ja,
ja, es ist alles so unsichtbar. Man sieht es irgendwie nicht so wirklich. Hm. Und man fühlt sich schon irgendwie alleingelassen. Dieses, es sind alles Mutmaßungen, es könnte alles daherkommen, es ist alles aber so im Nebel. Man kann immer nur spekulieren, das finde ich sehr schwer.
Also ich hätte eigentlich gerne so eine posttraumatische Belastungsstörungsbestätigung. Weil so, ne? Wenn man sich die Monate von uns anguckt, ich habe keine andere Überschrift als Trauma.
Deswegen wäre ich ja auch so ein Fan davon. Stellt euch mal vor, es gäbe so ein Frühchensyndrom.
Wenn ich könnte, wüsste ich, was wichtig ist, was nicht. Was es wirklich besser macht und was nicht. Wenn ich könnte, wüsste ich, was richtig ist, was nicht. Was fällt ins Gewicht, ich weiß es nicht.
Ein Frühchensyndrom? Macht sowas Sinn? Ich spreche mit Professor Dr. Singer, dem ärztlichen Leiter der Neugeborenen Intensivmedizin, der gemeinsam mit Dr. Perez als Pionier in Deutschland auf dem Gebiet forscht.
Es ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass Erwachsene mit Frühgeburtsanamnese keine grundsätzlich anderen Erkrankungen haben als andere Menschen. Das Entscheidende ist eigentlich die Kombination, in der diese Erkrankungen auftreten. Und so gesehen könnte man schon von einem Syndrom der Frühgeburtlichkeit sprechen.
Mit diesem Syndrom könnte man früher auf Spätfolgen aufmerksam werden. Betroffen sind davon die kleinsten, Extremfrühchen, also rund 10% der Frühchen. Sie haben ein erhöhtes Risiko für
pulmonale Probleme, also Lungenprobleme. Die Kombination aus Adipositas, Diabetes mellitus, erhöhtem Blutdruck, erhöhten Blutfettwerten. Und das alles sind Risikofaktoren für Herzinfarkt, Schlaganfall etc. Ein weiterer Themenkomplex sind natürlich neurosensorische Prozesse. Sehr viele Erwachsene mit Frühgeburtsanamnese klagen, dass normale Aufgaben von ihnen zwar gut bewältigt werden können, dass sie aber hinterher sehr viel erschöpfter sind.
Auch ADHS und Autismus sind häufiger verbreitet. Dazu kommen vermehrt Angststörungen und Depressionen. Und?
Wir wissen heute, dass Patienten mit Frühgeburtsanamnese zu einer, sagen wir mal, zurückgezogenen, internalisierten Verhaltensweise neigen und erklärt möglicherweise auch, dass viele oft keine Familie gegründet haben, keine glückliche Partnerschaft hatten, keine eigenen Kinder bekommen haben. Und so wissen wir heute, dass die Frühgeburt eigentlich eine, ist vielleicht ein bisschen pathetisch ausgedrückt, aber eine Hypothek fürs Leben darstellt und nie wirklich zu Ende ist.
Okay, wow. Aber wie lassen sich die körperlichen Symptome denn erklären? Da gibt es so eine Vermutung.
Mit zunehmendem Lebensalter verspüren wir ja alle, dass uns die Dinge nicht mehr so leicht fallen wie früher. Und es scheint so zu sein, dass Erwachsene mit Frühgeburtsanamnese diese Erfahrung früher machen. Also es könnte möglicherweise sein, dass auch auf zellulärer Ebene die vorzeitige Alterung praktisch ein später Preis für die zu frühe Geburt darstellt.
Viele der Spätfolgen könnten also vielleicht vorgezogene Alterserscheinungen sein. OMG! Dass Extremfrühchen wie Laura aber überhaupt überleben, ist eigentlich schon ein Wunder.
Es handelt sich in der Tat um eine neue, bisher unbekannte Patientengruppe. Erst seit Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre kann man eine Substanz ersetzen, den sogenannten Surfactant. Und das hat dazu geführt, dass ein Durchbruch der Neonatologie stattgefunden hat zu den Frühgeborenen, die vor der 30. Schwangerschaftswoche und mit einem Geburtsgewicht von weniger als 1500 Gramm geboren werden.
Okay, Surfactant, ich übersetze das mal. Ein Stoff in der Lunge, der kleinen Frühchen noch fehlt, wodurch sie keine Luft kriegen können. Der Gamechanger, man ersetzt das Surfactant durch das vom Schwein oder Rind. Eine medizinische Revolution, durch die man fast doppelt so vielen Frühchen das Leben retten konnte.
Früher wurde viel mehr beatmet, es wurde viel invasiver vorgegangen, es wurde sehr viel weniger Kontakt zwischen Eltern und Kind ermöglicht. Heute haben wir genau das Gegenteil und auf diese Weise glauben wir, einige Schäden der Frühgeburtlichkeit, die letztendlich auch Folgen der invasiven Behandlung waren, heute abmildern zu können.
Das Wissen um die Spätfolgen von Extremfrühchen im Erwachsenenalter verändert die Medizin also bereits heute. Wie genau das aussieht, schaue ich mir jetzt mal auf der Station an. Cuteness Overload incoming.
Hallo Zimmermann, hallo.
Hallo, ich bin Anne.
Hi Anne.
Ich bin Benni, hallo.
Hi, freut mich. Vielleicht könnt ihr mal erzählen. Ich sehe, es sind Zwillinge.
Ja, genau, gern. Also im 10. wurden die beiden geboren. Das sind Oskar und Anton.
Auf der Frühchenintensivstation in Hamburg heißt es heute für die frisch gebackenen Eltern Känguruen. Und ja, der Name kommt vom Beuteltier. Links und rechts liegen Oskar und Anton in ihren Brutkästen. Die Eltern chillen bereits in ihrer Liege und wir versuchen möglichst leise zu sprechen, damit die Lärmampel an der Wand keinen Alarm schlägt.
Also sie liegen jetzt hier so in den Liegen, jeder hat ein Baby. Und wie lange bleiben sie jetzt so hier liegen?
So 3 Stunden ist bei mir so die Regel. So, und dann ist das immer, wie gesagt, gefühlt die schönsten 3 Stunden am Tag. Wir hatten schon das Problem, dass Anton schon operiert werden musste. Aber ich habe dann fast 6 Stunden mit Oskar gekuschelt. Und habe dann gemerkt, wie gut mir das tat. Und ihm tut es ja sowieso gut, fühle ich ja auch. Es ist einfach doch schöner. Man baut viel mehr Bindung auf. Man erzählt den Kindern ganz viel. Also ich erzähle immer, welche Urlaube wir machen wollen. Dass Oma und Opa zu Besuch kommen.
Vor allem Oskar sieht noch sehr zerbrechlich aus und steckt voller Kabel. Mit rund 700 Gramm Geburtsgewicht war er so groß wie Laura damals. Und ich finde, man kann total sehen, dass er durch das Kuscheln direkt weniger rumzappelt und entspannt.
Das ist wunderschön, dass man eben den Herzschlag des Kindes spürt. Und das ist ganz interessant, wenn man auch das auf den Monitoren mit beobachtet, dass meistens die Kinder wirklich auch langfristig entspannter werden. Und das ist schön zu sehen. Das ist sozusagen ein kleines Zeichen zurück. Oh Mensch, das tut denen gut. Und ich lese, wenn ich alleine bin, unheimlich gerne vor.
Okay, aber wie wäre es für Anne, wenn sie wie früher monatelang nur die Hand in den Brutkasten halten dürfte?
Also ich glaube, für mich wäre das furchtbar, weil also überhaupt auch eine Bindung zu meinem Kind aufzubauen, das entsteht ja nur durchs Kuscheln. Wenn ich all das nicht hätte, ich glaube, dann würde ich gar nicht schnallen, dass ich Mami bin. Also hart gesagt. Und das hilft mir auch, das zu realisieren, ganz, ganz doll. Hell ist es in dieser Nacht. Die Sterne scheinen und der Schnee leuchtet weiß. Schleiche, Mickel, schleiche leise, denn damit keiner dich sieht. Wer soll mich sehen? Gewiss aus den Fenstern scheint Licht.
Ja, ich weiß, ich bin auch ganz entspannt gewesen beim Zuhören. Aber ey, nicht einschlafen, ja?
Einen hungrigen Fuchs durch den Schnee schleichen.
Nach knapp 4 Monaten im Krankenhaus sind Oskar und Anton endlich zu Hause. Die Eltern und Ärztinnen hoffen jetzt, dass die Kleinen keine Spätfolgen haben werden.
Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take take these beautiful things that I've got.
Mehrere Monate nach unserem ersten Kontakt treffe ich Laura wieder. Wie geht's ihr heute?
Ja, wie geht's mir gerade? Also im Moment bin ich mal wieder oder immer noch hart genervt davon, dass ich nicht fit bin. So. Also ich struggle halt noch immer jetzt mit den Nachwirkungen des letzten Mal krank sein, nachdem ich Fußball spielen war. Also das belastet mich auch im Moment extrem, weil ich bin jetzt quasi die dritte Woche am Stück schon wieder krank.
Mittlerweile hat Laura ihren Schwerbehindertenausweis erhalten und das mit 30 Jahren. Wie fühlt sich das an?
Das hilft mir auch damit umzugehen einfach. Also es ist so, es steht da schwarz auf weiß, ich denke mir das nicht aus. Es hilft mir, mich selber mehr ernst zu nehmen.
Laura ist zwar immer noch eingeschränkt, hat aber auf ihrer Suche nach Hilfe kleine Fortschritte gemacht. Von der Gesellschaft wünscht sie sich?
Ja, in gewisser Weise Anerkennung. Also Anerkennung dessen, dass Leute strugglen, auch wenn man es ihr nicht ansieht. So. Ja, tatsächlich wünsche ich mir, erfolgreich bei der Therapieplatzsuche zu sein. Und ja, was soll ich sagen? Ich wünsche mir natürlich, Fußball zu spielen. Und wenn es einmal die Woche ist.
Die Geschichte von Laura und anderen Betroffenen ist noch nicht zu Ende geschrieben. Wie es für sie weitergeht, weiß bis jetzt niemand. Und genau deshalb haben sie eine Nachsorge verdient, sagt Dr. Perez.
Wir müssen natürlich auch ein bisschen sehen, was passiert mit denen, wenn die nicht nur 30 sind oder 40, sondern 50, 60, 70, 80. In welche Richtung entwickelt sich? Das ist ja heute so noch gar nicht bekannt. Und was die Versorgung angeht, da besteht in jedem Fall aktuell eine Versorgungslücke in unserem System. Es gibt ja kaum Erwachsenenmediziner, die sich mit diesem Thema beschäftigen.
Helfen könnte dabei ein interdisziplinäres Frühchenzentrum, das sich speziell um die Belange von Frühchen kümmert, egal in welchem Alter. Und auch ein Frühchenregister.
In den skandinavischen Ländern gibt es nationale Gesundheitsregister, wo man sehr leicht die Daten von Millionen von Bürgern rückverfolgen kann und dann schauen kann, wer war frühgeboren und welche Erkrankungen sind bei diesen Patienten mehr oder weniger verbreitet als bei den anderen.
Also, ich war super überrascht davon, was es alles Jahrzehnte nach der Frühgeburt noch für Folgen geben kann und wie unsichtbar und schwer einzuordnen diese für die Betroffenen sind.
Tatsächlich ist es ganz häufig ein Wunder und auch Laura zum Beispiel ist ja eine junge Frau, die letztendlich im Leben steht, einen Beruf ausübt und all das ist ja nicht selbstverständlich. Wenn man sie gesehen hätte damals mit 800 Gramm im Inkubator, das ist eigentlich schon ein Wunder per se und sollte auch nicht ganz in Vergessenheit geraten.
Am meisten hat mich aber tatsächlich impressed, wie klein die Babys sind, die es heute schon dank der Medizin ins Leben schaffen. Und hoffentlich in der Zukunft immer weniger Spätfolgen haben werden. Wenn euch diese Folge gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter, abonniert das Y-Kollektiv oder gebt uns eine Bewertung. Das hilft anderen, den Podcast zu finden. Wir freuen uns über Feedback oder Kritik. Unsere E-Mail-Adresse steht in den Shownotes oder auch gern bei Insta eine Nachricht schreiben.
Y-Kollektiv. Der Podcast. Eine Produktion vom RBB für die ARD.
Und zum Schluss empfehlen wir euch noch diesen Podcast.
Wir sind Lisa und Mathis vom News Podcast 630 und da sprechen wir Montag bis Freitag über die wichtigsten Nachrichten.
Und das, wie der Name sagt, morgens um 6.30 Uhr, pünktlich für euch beim Aufstehen im Bad oder auf dem Weg zur Uni oder zur Arbeit in ungefähr 20 Minuten, damit ihr informiert in den Tag starten könnt.
Wichtig ist uns dabei, wir reden ganz normal wie Menschen darüber, also ohne Nachrichtenfloskeln oder Kompliziertes drumherum.
Und wir sprechen nicht nur miteinander, sondern wir wollen auch eure Meinungen hören per Sprachnachricht aus der Community.
Hallo liebe 630-Team, ihr habt gefragt, ob sich unser Leben verändert hat oder unsere Gewohnheiten verändert haben mit Hinblick auf die Klimaerwärmung. Ich kaufe kein Fleisch mehr.
Für den Podcast stehen wir sehr früh morgens im Studio, gucken, was in Deutschland und der Welt passiert und nehmen dabei auch eure Themen mit.
Ich würde gern einmal anregen, dass ihr über den Streik des Krankenhauspersonals berichtet.
Hört doch gerne auch mal rein, 0630 in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.